So, wir schnacken erstmal kurz ein bisschen, damit du nicht aufgeregt bist. Wie hoch ist deine Herzfrequenz? Soll ich mal kurz schauen?
Jetzt aber. Geht eigentlich.
Das hat sich im ersten Moment gerade ein bisschen arrhythmisch angefühlt,
Ja.
aber.
Nee, eigentlich ist da alles in Ordnung.
Okay, Gott sei Dank. Nicht, dass wir hier irgendwie so eine Zufallsdiagnose stellen.
Ja, das wäre schlecht.
Ja. Ich habe richtig Bock.
Ich
Das ist
auch.
gut. Ja?
Ja.
Nice. Worauf hast du Bock?
Mal gucken, was mich hier so erwarten wird.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Was wird? Okay, also du hast ja gesagt, du hast schon mal an einem Podcast teilgenommen.
Das ist korrekt.
Was waren so deine Erkenntnisse aus dem Podcast? Was hast du so für dich mitgenommen?
Zum Anfang dachte ich erst so ein bisschen, oh, das ist doch nichts für mich.
Ja.
Aber es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Du bist jetzt ja alter Hase mit der
Ja, so kann
zweiten
man so sagen. Aber nee,
Aufnahme.
das hat echt Spaß gemacht. Zum Anfang war ich echt aufgeregt.
Ja.
Aber dann irgendwann hat man gar nicht mehr gemerkt, dass man
Ja.
so im Podcast ist.
Ja.
Aber einfach nur noch so
Ja,
ein
das
cooles
stimmt.
Gespräch.
Da
Ne?
kommt man ganz schnell raus aus
So.
diesem Gedanken. Und du hast gerade eben noch erzählt, vor der Aufnahme, dass du gefragt wurdest, ob du singen kannst.
Ja, wir haben, weil es war zur Weihnachtszeit und wir haben schöne Weihnachtslieder gesungen zum Abschied.
Ja, kannst du es nochmal machen,
Auf
bitte?
gar keinen Fall.
Ja, schade. Blaulichtmilieu. Der erste und einzige Videopodcast, der euch in die Welt der Notfallrettung, Polizei, Feuerwehr und andere Helden des Alltags entführt. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen besprochen, die für manche Hörer belastend sein könnten. Dies beinhaltet unter anderem Darstellungen von Gewalt, Krankheitsbildern und Verletzungen. Da, wo andere wegsehen und nicht weiter wissen, stehen wir für euch bereit. Deshalb haben wir in der Regel einen einzigartigen Sinn für Humor. Denn manchmal ist ein Lächeln der beste Weg, mit den Schatten des Alltags im Blaulichtmilieu umzugehen. Also, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Relativ einfach. Ich habe einen Patienten gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Patient war. Kannst du
Ich
dich noch
auch
erinnern?
nicht. Nee,
Irgendeiner.
leider nicht.
Keine Ahnung. Und dann, ja, habe ich, glaube ich, einfach gesagt, hey, ich mache einen Podcast, hast Bock? Und dann hast du gesagt, jo.
Ja.
Und dann hast du auch noch gesagt, du würdest gerne auf dem RTW fahren, weil du bist von der Qualifikation her
Rettungssanitäter.
Rettungssanitäter. Und du bist, also arbeitest ja in der ZNA. Also vielleicht kannst du kurz mal was dazu erzählen.
Genau. Also ich bin Marcel, ich arbeite in Kreuzberg in einer Rettungsstelle. Und bin Rettungssanitäter und leiste da jeden Tag meinen Dienst.
Ja, sehr
Oder
cool.
zu meinem Dienstplan natürlich.
Ja.
Genau. Mein Plan war eigentlich nie gewesen, in der Rettungsstelle, oder beziehungsweise hatte ich das nie so auf dem Schirm, dass man in der Rettungsstelle mit der Qualifikation arbeiten kann.
Ja.
Und weil eigentlich wollte ich mal zur Feuerwehr, direkt, so durch meinen Onkel, der hat mich da als auch bei der Feuerwehr und da wollte ich ganz gerne, wollte er mich da mit reinbringen. Leider sieht es sportlich etwas, ja, irgendwie klappt es nicht. Das muss an irgendwas liegen. An mir liegt es natürlich nicht.
Das liegt in deiner Feuerwehr.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja.
Nee, mit dem Sporttest, ich habe mich bis jetzt noch nie so richtig aufraffen können, da mal
Ja.
richtig durchzuziehen. Stark angefangen und stark nachgelassen. Ja, und dann durchs Praktikum war ich dann. Also im Rahmen der Ausbildung im Praktikum war ich dann auf der Notaufnahme im Waldkrankenhaus damals und das hat mir so gut gefallen. Und dann bin ich nach der Ausbildung erstmal, weil das ewig gedauert hat bei der Feuerwehr, also manchmal ist ja die Behörde, dauert ja manchmal etwas länger, so ein, zwei Tage. Und dann bin ich erstmal ins Leasing gegangen und habe dann da in diversen Rettungsstellen hier in Berlin gearbeitet und bin dann irgendwie in Kreuzberg hängen geblieben.
In welchen Rettungsstellen hast du gearbeitet?
Also ich war im Neukölln auch gewesen, oder in Neukölln in der Rettungsstelle, in Lichtenberg, in Spandau, im Krankenhaus, wo war ich noch? In Tempelhof. Also ich habe
Wo war es am coolsten?
in Kreuzberg.
Natürlich.
Deswegen hat es mich da auch, bin ich dann aus dem Leasing in einen Festvertrag gegangen.
Ja.
Muss sagen, bereue es nicht.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich war ja viele Jahre nicht im Rettungsdienst und bin ja erst im September letzten Jahres quasi wieder neu eingestiegen, mache das ja jetzt einmal die Woche und habe dann vom Rettungsassistenten schnell nochmal den Notzahn gemacht. War auch nicht das letzte Jahr, wo ich es hätte machen können. Der Chef von der HIO, wo ich arbeite, der hat gesagt, oh, ich möchte dich eigentlich gerne hier dauerhaft haben und Vollzeit und so. Und da ich ja, obwohl ich selbstständig bin, habe ich gesagt, bisschen schwierig. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich habe nur Gutes von der Feuerwache da in Kreuzberg gehört, wo ich bin und ich möchte dann gerne dahin. Und dann hat er gesagt, alles klar, dann machen wir das. Und dann habe ich mich mit ihm geeinigt, quasi einmal die Woche zu fahren.
Dafür
Ja.
sehen wir uns ganz schön oft.
Ja, vielleicht haben wir einfach so das Talent, dass wir uns dann immer sehen, wenn du da bist und ich da bin. Und ja gut, wenn du Vollzeit da bist, bist du ja einfach öfter da und die Wahrscheinlichkeit ist höher. Wobei ich die letzten ein, zwei Monate war ich viel auf Neukölln. Mhm. Und das ist total spannend, dass irgendwie auch wirklich in jedem Bezirk sind die Einsätze anders. Mhm. Ja, das finde ich total wild. Wie würdest du die Einsätze so oder die Patienten in Kreuzberg in der ZNA beschreiben?
Ja, also ich sag mal, der Hauptteil ist schon überall gleich. So von Notfällen, die wirklich Notfälle sind, zu ich habe Bauchschmerzen seit 4 Wochen, würde es jetzt gerne mal abklären lassen. Das ist überall. Dadurch, dass wir da das Cotti haben, ne, den Hotspot von dem Klientel, was da ist, haben wir da schon sehr viel von und das ist halt schon anders. Ne? Also, aber ich sag mal, wenn man in Kreuzberg überlebt in der Rettungsstelle, dann schafft man es in jeder.
Ja.
Also ich sage mal, wir haben auch so krasse Notfälle, sage ich jetzt mal, aber das Hauptgeschäft ist doch eher schon Richtung Versorgungsprobleme und ja.
Ja, also ich habe es oft, dass ich eure ZNA anfahre und dann so in den frühen Morgenstunden, so um 7, um 8, wenn so die ersten 1, 2 Einsätze sind, geht es eigentlich noch. Mhm. Dann ist noch so recht leer. Und dann füllt sich das aber plötzlich mit all denen, die es nicht in der Nacht nach Hause geschafft haben.
Ja.
Und das ist dann so ein bisschen das Klientel wie Berliner Ostbahnhof in der Empfangshalle.
Genau. Ja.
Was ich immer total erstaunlich finde, ist, also wie viel Pfleger und Krankenschwestern habt ihr im Schnitt dann in einer Schicht da?
Es kommt immer drauf an. Also im Spätdienst sollte eigentlich immer am besten besetzt sein.
Ja.
Weil
da am meisten los ist.
Genau.
Ja.
Ist, ne, wie du gerade schon sagst, wenn man morgens jetzt ist, ist es oft überschaubar, also oder machbar, aber dafür hat man ja andere Tätigkeiten. Ne? Man muss auffüllen und das alles, ne? Man muss die Räume sauber halten und so, das schafft man zum Beispiel im Spätdienst, wenn es richtig brennt, schafft man nicht, halt irgendwo mal was aufzufüllen oder so, jetzt die Schränke. Dafür sind dann die Frühdienste ganz gut. Manchmal sind natürlich auch Frühdienste, die sind halt auch total überfüllt. So. Ja. Also gerade so, sage ich jetzt mal, zwischen 6.20 Uhr und 10 Uhr, da ist eigentlich so die Zeit, wo man dafür Zeit hat, die Sachen alle zu erledigen. Aber wie viel, also ich glaube, wir haben ja eine chirurgische Seite und eine internistische Seite und eigentlich wäre es immer gut, wenn wir 2 auf der chirurgischen oder eigentlich, ich weiß gar nicht, wie genau die Besetzung ist, aber wenn wir 3 internistisch haben, 2 bis 3 chirurgisch, einer macht die Feuerwehrtriage drinne, einer sitzt vorne in der Anmeldung, ne, und das wäre.
Ja.
Ja. Aber es ist, Personalmangel ist halt überall.
Ja.
Und, genau.
Also planmäßig dann eher zu 4, oder wie, habe ich das richtig verstanden? Also 2 innere oder?
Ja, genau, und dann, also eigentlich so 5 bis 6 sollten es eigentlich sein, dann sprechen wir schon von, ist okay besetzt oder Richtung gut.
Ja, genau, weil das ist nämlich das, was mir so auch ganz oft auffällt, so irgendwie, denn ich habe manchmal das Gefühl, es sind irgendwie 4 Leute da oder vielleicht 5, einer muss vielleicht auch mal kurz Pause machen oder so, und dann hast du manchmal die Notaufnahme da mit, keine Ahnung, 20 Patienten, die alle irgendwie drogenintoxikiert sind und rumschreien und irgendwie, wo man so das Gefühl hat, wie kriegt ihr das überhaupt organisiert? Also vielleicht können wir ja nochmal ganz kurz erklären, also diese Feuerwehrtriage, was du ja meinst, man ordnet ja den Patienten eben in grün, gelb und rot ein, so ganz grob, und dass man dann eben sagt, hey, der braucht irgendwie jetzt ganz dringend Hilfe oder in der nächsten Stunde, ja, ich weiß nicht, wie ihr das einsortiert.
Roter Patient muss sofort behandelt werden. Dann gibt es noch Orange, das ist, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten.
Ja.
Gelb ist innerhalb von 30 Minuten.
Ja.
Grün ist 90 Minuten und Blau ist, glaube ich, 120 Minuten. Also bis dahin muss der Arztkontakt oder der Patient behandelt werden. In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir, oder ja, wo kann man eigentlich auch so, wenn die fußläufig kommen, nicht, aber wenn die zum Beispiel mit der Feuerwehr kommen, dann nehmen wir die Feuerwehr an, wenn jetzt nicht gerade da 10 Leute stehen, und dann wird der erstmal versorgt. Wenn er zum Beispiel kommt mit Brustschmerz oder so, dann muss man halt innerhalb von 10 Minuten EKG schreiben, um halt Schlimmeres auszuschließen, ne, gleich zu reagieren. Dann wird Blut abgenommen und dann warten die halt meistens auf einen Arztkontakt. Und das ist halt, wenn viele Patienten da sind. Also ich kann dir das nicht sagen, wie es funktioniert. Irgendwie funktioniert es immer.
Ja.
Aber ob das nicht schon manchmal ganz schön hart an der Grenze ist oder halt schon drüber ist.
Es gibt ja dieses Gerücht, wenn man mit dem Rettungswagen kommt, dann kommt man schneller dran.
Dieses Gerücht stimmt. Also es ist ein sehr großes Gerücht, aber es ist auf keinen Fall so. Also wenn ich mit einem eingerissenen Fingernagel mit der Feuerwehr komme, warte ich genauso lange, als wenn ich zu Fuß komme. Und wenn ich mit dem Herzinfarkt komme, komme ich natürlich schneller ran. Ja, oder im Verkehrsunfall. Aber das ist manchmal schwierig den Leuten. Also ich sitze auch manchmal in der Anmeldung vorne. Und da, wenn die dann kommen und man sagt denen das schon freundlicherweise, dass es heute sehr lange dauern wird. Ne? Man möchte denen dass die nicht alle 5 Minuten reinkommen, wie lange es dauert. Und dann sagen die, ja gut, wenn es so lange dauert, dann gehe ich jetzt raus und rufe die Feuerwehr. Und also die machen es auch wirklich. Ne? Also
wirklich?
Ja, die gehen raus, rufen die Feuerwehr und denken, die kommen dann.
Also wir haben es ja auch echt oft, dass wir mit dem Patienten kommen. Also das Ding ist ja, in der Regel haben wir eine Transportpflicht. Mhm. Ja. Gibt da nochmal so ein paar Ausnahmesituationen, aber diese Transportpflicht bringt dem Patienten nichts, wenn es auch nichts Dringendes ist, weil, also richtig oft haben wir die Situation, dass wir sagen, okay, dann bringen wir sie halt ins Krankenhaus, dann kommen wir da an, nur damit ihr dann sagt, ja okay, da kann sich ein Warteraum setzen. Ja. So, also es ist jetzt nicht so, nur weil man mit Blaulicht dann irgendwie da hinfährt oder auch ohne Blaulicht mit dem Rettungswagen ankommt, dass man dann automatisch auch dann da gleich irgendwie auf die Trage kommt. Ja, wild. Mit welchen Dingen kommen denn dann Menschen eigentlich so in die Notaufnahme fußläufig gelaufen? Klar, jetzt kann man sagen mit allem, aber also ihr habt ja dann oft auch dieses Gespräch, hey, es gibt ja die 116, 117, da können sie auch anrufen und dann sagen die aber, nö, ich hab keinen Bock oder wusste ich nicht oder wie ist das?
Ja, also es gibt auch Leute, die, oder ja, ich weiß, kann jetzt nicht einschätzen, wie in wie viel Prozentsatz das ist, die sich gut oder normal verhalten. Ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, ganz oft, so zum Beispiel freitags ist das immer so ein Riesenphänomen. Alle Leute kommen mit Einweisungen. Die gehen dann wirklich zum Hausarzt, gehen schon den richtigen Weg und die Hausärzte schreiben einfach Einweisungen ins Krankenhaus, klären sie es mal im Krankenhaus ab. Also das ist, mit was kommen die Leute? Das ist fußläufig, habe ich auch schon gehabt. Da ist eine Dame, da kam der Taxifahrer reingerannt und meint, oh, ich brauche hier mal Hilfe. Die Dame kann nicht laufen. Bin ich mit einer Trage und einer Kollegin raus und dann ist sie reanimationspflichtig geworden, aus dem Taxi raus. Ne? Und die kam halt zu Fuß.
Ja.
Aber ja, dann kommen halt aber auch so Sachen so, ja, ich habe eine Blutblase hier, das ist irgendwie härter geworden, das würde ich gerne mal abklären lassen. Es ist also.
Aber habt ihr dann auch das Recht zu sagen, sorry, das ist nicht zu den Notaufnahmen, behandeln sie nicht oder müsst ihr die dann aufnehmen?
Wir nehmen die auch auf.
Also ambulant dann zumindest, ja.
Genau, es muss, die warten dann halt gegebenenfalls auch mal 8, 9, 10 Stunden, ne, je nachdem, wie voll es ist.
Ja.
Manche haben die Geduld und warten wirklich, also das gibt es auch. Aber wegschicken tun wir erstmal niemanden.
Na krass.
Das ist ja so, wie wenn bei euch das jetzt wäre, ne? Selbst wenn der jetzt sagt bei euch, oh ja, ich würde jetzt gerne mal einen Check-up machen. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr ihn ja transportieren, ne? Oder? Wie ist es da? Also ich.
Im Notfall, nicht im Notfall, im Zweifelsfall, wenn der Patient sagt, ich möchte jetzt aber ins Krankenhaus, haben wir zumindest von der Hilfsorganisation dann die Transportpflicht, ja.
Das ist bei uns dann auch.
Ja. Okay, was waren, wie lange machst du das jetzt schon?
Das wären jetzt im Sommer 3 Jahre.
Ja.
Und 2 Jahre bin ich jetzt im Kreuzberg.
Ah, 2 Jahre bist du schon da. Genau. Wie lange willst du das machen noch?
Also bis jetzt habe ich da wirklich noch echt Spaß dran. Ja. Ich bin gelernter Handwerker, also was ganz anderes.
Ja.
Und mein Opa ist damals schwer krank geworden. Mhm. Und da hat mich dann dieses Thema so Medizin echt interessiert. Und bin dann da so rein und dann habe ich Kontakt mit meinem Onkel wieder gehabt und dann halt durch die Feuerwehr halt, wie gesagt. Ja, und irgendwie, ich würde halt auch eigentlich sehr gerne meinen Notfallsanitäter machen.
Ja.
Aber ich bin Familienvater, ich habe einen Sohn und eine Frau zu Hause. Ich kann jetzt nicht 3 Jahre Ausbildung machen. Das ist
echt schwer, ne?
Genau. Ja. Und so berufsbegleitend ist halt auch schwierig, ne? Über 5 Jahre. Ist halt, eigentlich ist es halt auch eine finanzielle Sache einfach. Ja. Ne? Ich stehe halt im Leben und da jetzt irgendwie, und das ist ja nicht nur, dass man sagt, so, man verzichtet auf 400, 500 Euro, also das ist ja schon, das ist kein Auszubildendegehalt.
Ja.
Das geht nicht.
Was darfst du denn als Rettungssanitäter alles machen? Und ist das dann von der Klinik, wo du arbeitest, vorgeschrieben? Oder
also ich bin so halt dafür zuständig für EKG schreiben, Blutdruck messen, alle organisatorischen Sachen und mal helfen beim Verband oder beim Gipsen.
Ja, also
Blut abnehmen ist so ein...
Man kann dich auch die Krake nennen.
Man nennt mich auch die Krake.
Ja, macht man das?
Nein.
Vielleicht mache ich das in Zukunft.
Einfach irgendwo immer eine helfende Hand sein, ne? Weil die Ausbildung geht halt auch nur 3 oder 4 Monate, ich weiß gar nicht genau. Rettungsanitäter.
Ich meine, es sind irgendwie so circa drei.
Ja, zwischen drei und vier Monaten. Und dass man da jetzt keine Medikamente geben darf, ist natürlich auch klar. Ne?
Ja. Wie ist das generell in der Notaufnahme? Also das Personal hat das dann auch SOPs, also Standard Operation Procedures, die dann vorschreiben, in dieser und jener Situation darf ich das geben oder darf man das frei machen oder wie ist das bei den Pflegern? Ja,
wir haben bei uns auch so von unserer Arbeitgeber interne SOPs und daran müssen die sich halten oder müssen wir uns dran halten.
Ja. Purpose. Dieser Podcast soll Angehörigen des Blaulichtmilieus eine Stimme geben, deren Arbeit in unserer Gesellschaft oft im Verborgenen bleibt. Weiterführend macht dieser Podcast auf den demografischen Wandel aufmerksam, der mit jedem voranschreitenden Monat medizinisch, personell und finanziell zu einer unserer größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird. Ich bin Robert, auch bekannt als Urakscha, bin Notfallsanitäter, Science-Fiction-Autor, Finanzberater und bin dankbar, ein glückliches und vielseitiges Leben führen zu dürfen. Wenn du mich unterstützen möchtest, folg mir gerne auf Social Media. Was stört dich am meisten am Rettungsdienst, beziehungsweise an Menschen, die vom Rettungsdienst übergeben werden oder an Kollegen vom Rettungsdienst? Was nervt dich da so richtig?
Wenn das so eine Lollapalooza-Übergaben sind, so wenn irgendeiner erzählt, Blutdruck, alles war in Ordnung und dieser Mensch noch 5000 Jacken anhat und du weißt, da wurde niemals irgendein Blutdruck gemessen. Es gibt halt so, die haben halt keinen Bock, die müssen das halt irgendwie machen und das merkt man halt extrem.
Ja.
Und das ist halt, also weil, klar fahrt ihr auch viel Scheiße, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Aber im Endeffekt, ich kann dafür nichts, so, weißt du, weil er fährt die Scheiße und wir haben die Scheiße dann da, ne? Ja, also das ist wir sind ja im selben Boot, sage ich mal. Und wenn man dann da, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, ne? Also ich habe selten schlechte Laune tatsächlich. Ich bin immer, die fragen mich immer alle, warum ich so gute Laune jeden Tag habe. Ja, aber...
Wild. Da fällt mir tatsächlich gerade eine spannende Geschichte ein, die jetzt erst im vorletzten Dienst oder so passiert ist. Zu diesem Thema den Patienten dann wirklich richtig untersuchen. Weil es ist ja logisch, ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, also um nochmal das Bild von vorhin aufzugreifen, wenn du da in der Notaufnahme bist, ja, also ich komme in die Notaufnahme zu euch und dann sehe ich da einfach so 20, 25 Patienten, wo du eigentlich schon feststellst, eigentlich hat das Thema hier eher mit Drogen zu tun. Und die schreien dann rum und laufen rum und gehen in irgendwelche Räume rein und belästigen das Personal und so, und dann steht so ein Sicherheitsmensch da vorne, der aber dann eher aufpassen muss, dass die Leute im Warteraum irgendwie nicht durchdrehen. Dann stellt sich natürlich die Frage, kann und muss und sollte ich jetzt jeden von A bis Z komplett richtig untersuchen, weil es ist ja zeitlich gar nicht möglich, es ist nicht umzusetzen. Am Ende ist es aber so, wenn du es aber nicht tust, dann bist du ja auch wieder rechtlich irgendwie so ein bisschen dran. Ja, das ist immer so ein schmaler Grat. Wir hatten die Situation, wir wurden gerufen zu einer technischen Hilfeleistung, Hilferufe hinter der Tür. Und Polizei und Feuerwehr sind eine Minute vor uns eingetroffen und haben dann auch relativ schnell die Tür eröffnen können. Und dann kamen wir in so eine kleine Einzimmerwohnung rein. Der begrüßte mich erstmal so ein ganz, ganz lieber Hund, also in einer total verwahrlosten Wohnung. Mein Polizist stand schon drin und dann bin ich noch ein Stück weiter in die Wohnung reingegangen und da habe ich dann gesehen, in der Küche stand dann noch so ein Dobermann. Aber ultra, ultra lieb geguckt. Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt, weil ich gesagt habe, ey, ich kann den Hund nicht einschätzen, weil wenn ich jetzt gleich an das Härchen rangehe, ey, hier ist das Thema Postbotensyndrom, ich bin in so viel Wohnung und rieche einfach nach ultra vielen Tieren und anderen Menschen. Und die haben aber auch, also du siehst das ja Hunden auch an, die haben total traurig auch geguckt, so die ganze Zeit, so im Sinne von, ich will hier eigentlich raus aus dieser Wohnung. Naja, also die Situation war die folgende, er hat halt, wie gesagt, um Hilfe gerufen, weil er lag auf dem Sofa, wusste aber nicht, wie lange da schon, war komplett vollgekotzt und hat, also komplett auch vollgeschwitzt und hat sich immer wieder zugedeckt und sagte, mir ist kalt, mir ist kalt. Und dann sagte er so, zitiere, ja, ich habe eine, also er sah auch total fertig aus so und man hat ihm auch angesehen, er hat ein schwieriges Leben. Meinte dann Zitat, ich habe eine Neuroepilepsie. So, und dann war für uns so das Zeichen, so wie alles war, er war so ein bisschen desorientiert und sagte, ja, seine Arme und Beine, das war alles so ein bisschen verkrampft, sprach halt alles für eine postdiktale Phase. Ja, ab und zu muss ich mal so ein paar Dinge dann nochmal sagen, ich weiß, dass du es weißt, aber jemand, der es sich anhört, vielleicht nicht, bedeutet also nach einem Krampfanfall in so einer Phase, wo man einfach ein bisschen durcheinander ist. Und es sprach irgendwie auch alles so dafür. Haben alles Mögliche gemacht, Blutzucker gemessen und Temperatur und so weiter. Es war alles im Normwerten, ne? Und er hat aber die ganze Zeit die Augen geschlossen und also bewusst zugemacht, so als würde er schlafen wollen, und hat dann sich immer wieder zugedeckt. Was alles auch so dafür gepasst hat, er hat gar nicht die Situation realisiert und alles für diese postdiktale Phase gesprochen. Pulse waren beide peripher gut tastbar und rhythmisch, das war alles super. Lungen waren beidseits belüftet, vesikulär, so ohne irgendwelche krankhaften Atemgeräusche. Und dann war glücklicherweise die Feuerwehr noch da, dann haben wir ihn halt im Tragetuch runtergetragen, weil es ging halt nicht anders, wir mussten aber auch irgendwas machen. Die ganze Zeit habe ich aber auch die Hunde da so ein bisschen im Nacken gehabt, dann meinte ich zur Polizei, könnt ihr nicht mal irgendwie die Hunde rausbringen? Und die meinten so, nee, die tun nichts. Und ich so sage, okay, schön, dass du irgendwie eine Schutzweste hast und eine Knarre. Ich habe hier mein T-Shirt oder eben meine Jacke oder was auch immer. Aber kann jetzt nicht so viel gegen den Hund machen, wenn er mich angreift. Klar, du stehst daneben, aber und woher willst du wissen, dass die nichts tun? So, und dann meinten die aber auch, während wir da waren, das ist halt immer so die Sache, du kannst die Patienten ja nicht einschätzen. Ja, also wir müssen jetzt euch begleiten, weil gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, wegen 55 Euro, die er nicht gezahlt hat. So, okay, ja, was wollen wir da jetzt machen? Ja, das Ding ist, wir haben jetzt durch Zufall herausgefunden, dass er jetzt hier ist und haben durch Zufall herausgefunden, dass gegen ihn Haftbefehl vorliegt, also müssen wir mitkommen. So, sind wir also unter Polizeibegleitung dann los, also die haben, sind nicht im RTW mitgefahren, weil der Patient sonst eigentlich gut führbar war, sind aber uns hinterher gefahren und während der Fahrt wurde der Patient dann so langsam so ein bisschen, ich sag mal, also eher so soporös, also schmerzerweckbar und beziehungsweise dann bewusstlos. Und dann meinte ich zur Azubine, die dann hinten mitgefahren ist, und mussten wir während der Fahrt mit Sondersignal ja auch im RTW stehen, was ja auch ultra gefährlich ist. Aber klar, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, stehen zu bleiben. Aber so wie er drauf war, mussten wir auch schnell los, weil war jetzt so, also in der Situation einfach so. Also ist auch so ein Ding, dass ich tatsächlich nie einen anderen Einsatz irgendwie verurteile, wo ich nicht dabei war, weil ich ja gar nicht die Situation abschätzen kann, das Bauchgefühl. Ich finde das immer total schrecklich. Andere von außen sagen, ja, in der Situation hättest du so und so handeln müssen. Sorry, du warst ja nicht dabei. Du hast diese, also da kommt ja so viel mit dazu. Also ob das Gerüche sind, irgendwie ein Bauchgefühl, was du durch die Erfahrung gesammelt hast und so weiter und so fort. Dann war nämlich in der Situation mein Bauchgefühl, ich will mit dem keine Zeit verschwenden. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich zu Azubine gesagt, pass mal auf, du klebst jetzt mal bitte bei ihm nochmal einen neuen 6-Kanal-EKG. Wir hatten das vorher schon mal dran, dann sie das nochmal rangemacht. Und dann hatte sie gerade alle 4 Ableitungen dran. Und dann sehe ich schon während der Fahrt, also obwohl es ja ein bisschen gerumpelt hat, im Bildschirm sehe ich so eine ST-Streckenhebung. Also quasi ein Anzeichen für einen Herzinfarkt. Und dann dachte ich mir aber so, das passt überhaupt nicht dazu, also völlig asymptomatisch. Und jetzt auch während der Fahrt. Dann habe ich ihr gesagt, pass auf, gib mir mal bitte nochmal die anderen Ableitungen. Und dann habe ich einen 12-Kanal-EKG geschrieben während der Fahrt. Also das war auch ein bisschen schwierig, weil er sich immer wieder nach links gedreht hat und nach rechts und so. Und alles vollgeschritzt ist abgegangen. Und dann haben wir während der Fahrt einen Ausdruck gemacht. Und dann hatten wir in mehreren Ableitungen diese ST-Hebung. Und wir waren da auf dem Weg ins Krankenhaus Neukölln und dann waren wir auch kurz davor und ich gesagt, wir werden jetzt da nicht irgendwie was in der Richtung machen, wir übergeben das jetzt gleich, sind in Überwachung rein und sind dann zum Neurologen und das alles übergeben und der sagt, ja, spricht eigentlich alles dafür. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, tut mir bitte den Gefallen und schreibt mal bitte jetzt noch ein ordentliches EKG hier in Ruhe dann gucken wir mal, ob es wirklich neurologisch ist. Und dann haben sie ein EKG geschrieben und haben ihn dann sofort in die Innere rübergeschoben, weil tatsächlich er ja ein ganz klassischen Kirchturminfarkt hatte. Und dann habe ich die ganze Übergabe nochmal an den Internisten gemacht. Der fragte dann, hey, warum ist die Polizei hier dabei? Ich dem die Geschichte erzählt. Und dann meinte der aber auch, ihr habt alles richtig gemacht, weil von dem Ablauf her, ja, also hat halt alles so Sinn ergeben. So, dann kamen die Kardiologen rein und dann stellten die gleiche Frage wie der Internist und so, hä, warum wurde der erst neurologisch vorgestellt? Warum ist die Polizei hier? Dann guckt die schon den Internisten an und der meinte so, brauchst du jetzt nicht nochmal übergeben? Ich sage, ich mach das gerne. Und dann waren die Kardiologen total verwirrt, was jetzt hier eigentlich los ist mit dem. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich komme jetzt mit euch mit ins Herzkatheterlabor, weil die dann auch gesagt haben, wir fahren ihn direkt rüber. Dann habe ich dann im Laufen dann nochmal das dritte Mal die Übergabe gemacht mit dem Polizisten dann im Schlepptau. Und dann haben die den Polizisten aber auch gesagt, also der wird euch nicht wegrennen, weil der hat einen richtig krassen Herzinfarkt. Und dann haben sie ihn da dann direkt dann ins Herzkatheterlabor dann geschoben und übernommen. Und die meinten aber auch, ey, voll geil, dass ihr das mitbekommen habt, weil andere hätten gar nicht erst das EKG geschrieben und hätten dann so gesagt, dann lass den doch da liegen, der ist besoffen oder drogenintoxikiert, weil der hatte auch eine kleine Einstichstelle hier, die aber auch von vor ein paar Tagen war. Dann habe ich ihn gefragt, hast du Drogen genommen? Er meinte so, nein. Also er war ja auch desorientiert, also war die Frage, wie viel da jetzt stimmte. Und er meinte, er war vor ein paar Tagen beim Arzt, das war eine normale Blutentnahme, weiß er dann immer nicht in der Situation.
Ja, muss man erst mal glauben.
Ja, genau, und muss erstmal davon ausgehen, dass das stimmt. Gleichzeitig aber auch so das Gefühl haben, ist es jetzt nicht so. Und sicherlich hätten viele dann auch gesagt, und ich nehme mich da nicht raus, dass vielleicht in einer anderen Situation auch so gewesen wäre, so von wegen, na okay, da wird nichts sein. Mhm. Aber irgendwie hat in der Situation irgendwie mein Bauchgefühl gesagt, ich muss jetzt hier mal einen 12-Kanal schreiben. War total cool, weil also indirekt kann man sagen, hat man ihm schon echt gut damit geholfen. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn wir ihn noch irgendwie eine Stunde da haben, hätten liegen lassen oder so. Also in der Notaufnahme. Und da ist aber auch so dieses Ding, wo du so fragst, vielleicht hast du auch bei anderen Leuten schon mal was irgendwie übersehen.
Ja. Wir sind halt auch nur Menschen, ne? Und Wenn du dann so einen beschissenen Dienst hast, wo, weiß ich nicht, vielleicht schon angegangen wurdest, körperlich oder auch verbal.
Ja.
Und oder irgendwann, man macht hat halt dieses Schubladendenken, ne? Das ist, da kann man so sein, wie man will. Irgendwann hat man das. Ja, wenn du denn da den 10. gleichen Patienten hast, mit der gleichen Drogenindikation, irgendwann sagst du dann halt, oh, nicht schon wieder, aber da kann ja auch trotzdem was anderes haben, ne? Das kann man ja nie. Also, ja, das ist schwierig. Manchmal, es sollte natürlich nicht passieren, aber es passiert halt manchmal und manche sind da halt lockerer mit und manche halt nicht.
Ich glaube, dass das auch manchmal einfach gar nicht vermeidbar ist. Also gerade wenn ich mir jetzt die Berliner Rettung angucke, also ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, das ist jetzt so aus dem, was ich gehört habe, Disclaimer, Ende. Ich glaube, es sollten im Schnitt irgendwie so 130 RTWs irgendwie zur Verfügung stehen. Mhm. Und ich glaube, also durch Personalmangel und so weiter sind es irgendwie im Schnitt irgendwie 90 oder sowas oder 100, wenn es irgendwie gut ist. Und jetzt ist ja dementsprechend, also gleichzeitig sind aber auch die 130 RTWs eigentlich ein bisschen zu wenig.
Wenn man sich vorstellt, wie groß die Stadt ist, ne? Wie viele Leute. Also.
Absolut. Also wie viel haben wir hier irgendwie? 4 Millionen oder so und dann noch ein paar, von denen wir nicht wissen, dass sie gerade da sind. Und Touristen müssen wir auch noch dazu rechnen. Also das ist schon, also dann selbst mit 130 RTWs. Und ich kann aber auch die Leitstelle verstehen. Es schimpfen immer so viel irgendwie, oh, jetzt müssen wir da hinfahren, kann die Leitstelle das nicht besser machen? Digga, wenn ihr am Telefon seid, das blutet stark. Ja. Was sollen jetzt die Leitstelle machen? Mit ihm irgendwie FaceTime-Call machen und dann
Und vor allen Dingen ist ja sonst auch halt der im Arsch, wenn du sagst so, ja, nee, ich schicke jetzt da kein NRF hin, dann fährt er ein normaler Rettungswagen hin, vielleicht noch ein BRTW und dann hat er wirklich was.
Ja.
Also das haben wir ja bei uns selbst, ne? Uns erzählen die, wenn die reinkommen, erzählen die, mein Finger ist grün, hinten sagen sie, oh, der ist eigentlich blau und dann beim Arzt kommt was ganz anderes raus. Ne? Also,
ich habe das so oft, dass mir der Patient alles Mögliche erzählt und ich stelle ganz viele Fragen und dann übergebe ich das an euch und dann fängt er an, mit euch zu sprechen, aber mit dem Arzt und erzählt plötzlich ganz andere Dinge und sagt, ja, also ich nehme übrigens das Medikament und das Medikament, was ist das? Ich habe dich doch vorhin gefragt, dreimal, ob du Medikamente nimmst, ob du Allergien hast, gesagt, nein, ist alles gut, du hast keine Drogen genommen, nichts. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt letztens irgendwie Heroin genommen und dann das und das. Und ich sage, kannst du mir das nicht gleich sagen, Mann?
Ja.
Ich raff das auch nicht. Also vielleicht, also manche nennen das so ein bisschen so diese weiße Kittelkrankheit, dass wenn sie einen weißen Kittel sehen, dann merken so, jetzt muss ich das mal irgendwie dann doch mal sagen. Ey, ich verstehe es nicht. Ja. Was ich aber eben sagen wollte, ist, es ist ja gar nicht vermeidbar, dass du bei diesem hohen Einsatzaufkommen, also ich hab manchmal Dienste, da fahren wir, also der Dienst fängt 6.45 Uhr an, manchmal dann eben schon 6.30 Uhr kommt der Einsatz, weil wir irgendwie 6.15 Uhr schon abgelöst haben. Dann fahren wir 6.30 Uhr aus der Wache raus und weil es halt nichts Großartiges über den Tag hinweg zum Auffüllen gibt oder zum Saubermachen, dann bin ich auch nicht so, dass ich jetzt extra so eine, ich sag mal, Pause brauche, um nochmal auf die Wache zu fahren oder so. Dann fahren wir halt auch 12 Stunden durch, weil ich auch der Meinung bin, also dazu muss ich auch sagen, ich mache das nur einmal die Woche und ich kann auch die Kollegen verstehen, die das Vollzeit machen. Wenn die eben sagen, naja, ganz ehrlich, ich bin hier irgendwie 40, 48 Stunden die Woche oder so, ich muss auch mal runterkommen, kann ich absolut verstehen. Wenn ich mal mit einem Kollegen fahre, der vielleicht auch irgendwie Medizin studiert und das auch einmal die Woche macht, dann fahren wir halt 12 Stunden durch. Und das Ding ist, du fährst ja wirklich, also du meldest dich frei und 2-3 Minuten später kommt der nächste Einsatz, manchmal schon beim Freimelden, weil einfach die Leitstelle schon gesagt, also quasi im System gesagt hat, sobald ein RTW frei ist, kriegt er den Einsatz, weil einfach gerade keiner frei ist. So, und jetzt musst du ja dann quasi abschätzen, du kannst ja nicht jedes Mal 1,5 Stunden eine komplette Anamnese von A bis Z machen und die komplette Diagnostik durchlaufen, wenn der vielleicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Übelkeit hat. Klar, du machst gewisse Untersuchungen, aber du kannst ja nicht immer alles machen. Die Zeit fehlt einfach. Ja? Und dann fühle ich mich aber trotzdem manchmal auch echt scheiße, wenn ich dann, ich bleibe öfter mal im Krankenhaus bei Sachen, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin. Was hatte der jetzt? Also so 10 Minuten, wo ich dann irgendwie die Blutgasanalyse abwarte oder mal irgendwie ganz kurz so ein Gefühl vom Arzt haben möchte, ob der jetzt neurologisch was rausgefunden hat oder so. Ja? Dafür war er 6 Jahre mindestens mal auf der Arztschule, um dann nochmal an ein paar andere Sachen zu denken. Aber Also du hast einfach, also ich habe einfach manchmal dann so diese Sorge, ja, hätte das und das und das nicht besser machen können. Also diese Unsicherheit fährt trotzdem immer irgendwie mit, ja, obwohl ich ja ganz genau weiß, was zu tun ist. Hm. Der Notarzt in der Prüfung bei mir zum Notsein in der theoretischen, also der mündlichen, hat mir auch gesagt, wissen Sie was, Sie brauchen sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, weil es steht ja alles in den SOPs drin, hm, wann Sie wie wo was geben müssen, und das ist so gemacht, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen, womit er ja vollkommen recht hat, hm, ja. Aber das sind halt irgendwie so 20, 30 Krankheitsbilder und so funktioniert ja der Mensch nicht. Es sind immer so viele Sachen zusammen. Und dieser Patient, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem Herzinfarkt, wer sagt denn, dass der nicht gleichzeitig trotzdem in der postdiktalen Phase war? Der kann ja beides gehabt haben. Also das eine oder das andere war vielleicht zuerst, dann hat dann zum anderen geführt. Ja. Ja. Hattest du sowas schon mal, dass du eher was abgetan hast und dann hast du im Nachgang mal festgestellt, hat doch irgendwie was anderes? Oder
schon.
Ja. 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 Wie gehst du damit um? Sagst du so, okay, ist halt so? Oder? Ja,
nee, also ich finde zum Beispiel mal wichtig, darüber zu sprechen.
Ja.
Ja, auch zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt eine Reha bei uns ist, mhm, wenn dann alles fertig ist, dass man dann auch darüber nochmal spricht, ist es gut gelaufen, oder wenn wir ein Polytrauma kriegen,
ja,
ne, dann finde ich es immer relativ wichtig, darüber nochmal zu sprechen.
Ja.
Auch einfach, um Sachen zu verbessern. Oder wie andere, jeder hat ja eine andere Auffassung.
Ja.
Also, ja. Also dadurch, dass es bei uns ja auch oft schwierige Dienste sind, auch Gewalt spielt da zum Beispiel auch ein, mhm, großes Thema.
Also euch gegenüber Gewalt?
Genau, ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht wieso, aber ich kann das ganz gut abschalten. So. Mhm. Also wenn ich Feierabend habe, dann ist es irgendwie so, wenn ich da aus der Tür rausgehe, klar denke ich darüber noch nach, aber es ist jetzt nicht, dass ich nachts wach liege. Also zumindest hatte ich bis jetzt noch nicht die Situation,
ja,
dass ich mir da irgendwie, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich bräuchte irgendwie Hilfe, dass ich mit irgendjemandem sprechen muss. Das habe ich nicht. Ich spreche so mit meinen Kollegen drüber. Mit manchen Kollegen bin ich auch privat zusammen und klar spricht man dann da mal rüber. Bei uns zu Hause wird sowieso viel über unsere Arbeit gesprochen, weil meine Frau arbeitet auch in der Rettungsstelle.
Ja, cool.
Und aber es ist jetzt nie so ein, also bis jetzt hatte ich noch nie sowas gehabt, wo ich gesagt habe, da habe ich zu kämpfen gehabt mit. Also das hatte ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, wenn irgendwas kommt, ja, wo ich so sage, damit komme ich nicht klar.
Ja.
Aber bis jetzt.
Aber ich habe oft so dieses Gefühl, dass Leute, die im Blaulichtmilieu eben tätig sind, auch eben die Kollegen logischerweise ja auch ganz anders verstehen können und
ja,
man sich mit vielen anderen gar nicht so richtig drüber unterhalten kann. Ja, also wir können uns hier irgendwie wir haben eben irgendwie eine Leiche vor uns gehabt, ja, und dann gehen wir in den Pausenraum und lachen und essen irgendwas, ja, und die liegt irgendwie nebenan. Ja. Hat das von dir von der ersten Sekunde an funktioniert oder musstest du dich da so ein bisschen dran gewöhnen?
Ja, tatsächlich hat das ganz gut funktioniert.
Ja?
Ja.
Also
ich hatte, meinen ersten Toten hatte ich in meinem Praktikum gehabt.
Mhm.
Der war 102, der hatte eine Magenblutung und war aber vorher topfit. Dann wurde eine Magenspiegelung gemacht. Und das war so ganz kurz für mich so, wo ich so dachte, Entschuldigung, der stirbt gerade. Aber der wollte auch nichts mehr, ne? Der wollte keine Maßnahmen mehr und der ist halt aus der Narkose nicht wach geworden. Und für mich war das so, wir müssen doch jetzt irgendwas machen, und für die war das, die haben so ganz normal weitergefallen und von daher war das dann für mich auch, und ich meine mit 102 ist es auch okay, wenn man...
Das finde ich auch ein total spannendes Thema, ja, wie oft ist das irgendwie, also in unserem Verständnis, weil wir ja tagtäglich damit zu tun haben, sagen wir, hey, das ist auch okay, wenn jemand mal verstirbt.
Ja.
Also nicht im Sinne von, wir haben einen Fehler gemacht und deswegen verstirbt er, sondern im Sinne von einfach aufgrund einer schwerwiegenden Krankheit oder des Alters. Und das ist ja so die Frage, in welchem Alter, an welchem Punkt sagst du, jetzt versuche ich jetzt hier eher keine Maßnahmen mehr durchzuführen. Und also da ist es ist total schwer, auch rechtlich ja so diese Grenze zu finden. Das ist für uns im Rettungsdienst ganz oft schwer. Dann kommen wir an als RTW und wenn wir jetzt keine sicheren Dosiszeichen haben, also irgendwie Totenflecke oder Kopf ab, dann ist es ja so, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, ja, wir reanimieren ihn jetzt hier nicht, nur weil er alt ist.
Ja,
ja? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass, also auch nochmal eine spannende Geschichte, die mir gerade einfällt, sind so viele Dinge im Kopf gerade. Das andere Thema schon mal wieder vergessen, ich muss mir das echt mal aufschreiben. Dann stehst du da und das Erste, was du fragst, ist in der Regel, gibt es eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder so. Und dann ist ja auch, die können ja nicht, dann kommen die vielleicht mit einem Zettel an, aber dann kannst du den ja auch nicht überprüfen, weil lässt du ja 2-3 Minuten diese Reanimation aus. So, weil das Problem ist ja einfach, du kannst ja nicht jetzt Also, du kannst das machen, du kannst 95-jährigen Patienten reanimieren und die Frage ist aber, wie gut ist das Outcome und also wird er danach wieder sein Leben führen, wie vorher? Es gibt ja in manchen Ländern so die Möglichkeit, dass du dir quasi No CPR auf die Brust tätowierst und sowas, aber das ist richtig wild.